Danke, Herr Jesus. Wir preisen dich und beten dich an. Halleluja. Das ist mein Thema heute. Verherrliche Gott mit deinem Körper, mit allem, was in dir ist. Da heißt es, alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Die Frage ist, was ist alles in mir? Aber bevor wir beten, ich lade euch, oder die Predigt hören, ich lade euch ganz herzlich ein für Sonntag, den 29. September um 19 Uhr. Wir werden Josef Hetschkoch hier haben. Josef ist uns kein Unbekannter und kein Fremdling. Er hat eine ganz gute Botschaft. Seine Schafe hören seine Stimme. Die Schafe Jesu Christi. Das ist eine, und sagt den Leuten, den Bekannten und Freunden weiter, so dass sie zu dieser Sonderveranstaltung kommen. Dann habe ich diese Tage ein Gebetsanliegen aus den Himalaya-Bergen bekommen, aus Nepal. Da ist zurzeit eine Christenverfolgung, und der Leiter von Jugend mit einer Mission hat mir geschrieben, bitte betet, sind einige Pastoren oder Gemeindeleitern verhaftet im Gefängnis und sie brauchen unsere Gebete. Und ich habe gesagt, wir werden dafür beten, und ich möchte jetzt einfach mein Gebet zum Himmel schicken, dieses Gebet aus den Himalaya-Bergen. Lieber Heiland, du möchtest die Geschwister berühren, dort in diesem dunklen buddhistischen Land, auch wenn sie hoch oben in den Bergen sind. Herr, du bist dort, und ich danke dir für die Arbeit der Jugend mit einer Mission, die sie dort verrichten, und du wirst die Gemeinde und die Geschwister stärken und sie ermutigen, dass sie einfach vorwärts schauen auf dich, Jesus, den Anfänger und Vollender ihres und unseres Glaubens. Danke, Herr Jesus. Amen. So, ich lade dich ganz herzlich ein zu dieser Predigt. Verherrliche Gott mit allem, was in dir ist. Alles, was du hast. Wir leben nicht nur im Natürlichen, sondern jeder von uns hat ein übernatürliches Leben. Und zwar jetzt schon. Nicht erst im Himmel bei Gott oder in der Ewigkeit. Nein, jeder hat ein übernatürliches Leben. Wir haben Geist, wir haben Seele, wir haben ein Unterbewusstsein, wir haben ja so vieles. Ich werde darüber sprechen. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Halleluja. Zuerst lese ich eine Bibelstelle. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20. Da heißt es, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leibe. Nicht durch euren Leib, sondern in eurem Leib. Alles, was in mir ist, preise den Herrn. Gott gab uns Seele, Gott gab uns den Geist, seinen Odem. Und jetzt darf ich Gott loben durch das alles, was in mir drin steckt. In mir steckt viel mehr drin. Meine Wünsche, mein Wille, meine Träume, meine Visionen. Alles soll Gott verherrlichen und Gott groß machen. Der Mensch besitzt, wenn ich jetzt ehrlich sagen kann und darf, mehrere Körper. Nicht nur das, was du hier siehst, meine Hände und mein Kopf und Nase und so weiter. Nein, ja, viel mehr als die Sinne. Mehr als vieles andere, was du als von mir gar nicht weißt, was ich alles habe. Und das, was ich alles besitze. Wie reich ich bin in meinem Körper. Der Mensch besitzt einen sichtbaren Körper, das ist eins. Aber dann den unsichtbaren, so den Seelenkörper. Und das alles arbeitet zusammen, hängt zusammen. Wenn in einem was nicht stimmt, dann stimmt es im ganzen Menschen nicht. Der Mensch ist vernetzt, der Mensch ist ja verbunden, verquickt, der Körper mit dem Geist, der Geist mit dem Körper und die Seele mit dem Geist und Geist mit dem, wieder mit dem Körper, mit dem Sichtbaren. Aber vielmehr auch mein Umfeld gehört auch dazu. Man sagt auch dieser Ätherleib. Du siehst diesen Körper nicht, aber wenn du mal vor der Keilriemen deinen Finger hältst, dann siehst du, wie blaue Strahlen von deinen Fingern wegfliegen. So, der Mensch besitzt einen himmlischen Körper. Das weiß er auch noch wahrscheinlich noch nicht. Denn in meiner Bibel heißt es, unser Wandel ist im Himmel. Jetzt schon, nicht nur erst, wenn wir entrückt werden, sondern jetzt. Und dann gibt es natürlich auch einen verderbten Körper. Wenn wir in Sünde leben, den Teufel verherrlichen, dem Satanismus dienen, wir haben einen verderbten Leib. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 18 folgende Worte hier. Philipper 3, Vers 18, da heißt es, denn viele wandeln so, dass man sich schämt eigentlich, wie man es gar nicht sollte. Und so weiter. Paulus sagt, ich weine darüber, wenn ich zu viele Christen anschaue. Schau doch mal die Christenheit an, wie manche Christen leben. Die leben schlimmer wie der Teufel. In aller Liebe. Und da heißt es, sie sind Feinde des Kreuzes. Die drücken sich vor Leiden, vor Schwierigkeiten und so weiter. Und ihr Ende, sagt Paulus hier in Philipper 3, ist die Verdammnis. Ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist eigentlich Schande, weil sie irdisch gesinnt sind. Schon allein unsere Gesinnung ist auch eine Körperschaft. Etwas, was wir in uns haben, in unserem Kopf und so weiter. Aber die ganze Einstellung, ich lese hier weiter. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den heilenden Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass wir ihm gleich sein werden, in einem verherrlichten Leibe. Und nach der Kraft, die er uns ja gibt, dass wir alles untertan machen. Also, dir geht es so, wie es deiner Seele geht, steht einmal im Johannesbrief. Wir haben einen geistlichen Körper, in dem unsere ganzen Erinnerungen gespeichert sind. Deine ganze Erinnerung von der Kindheit an. Und die bestimmen dein Leben. Auch als Säugling, sogar als du noch Embryo warst. Auch da, wir erleben so das Leben sehr hautnah. Unser Unterbewusstsein speichert alles, alle Impulse, alle Eindrücke, alle Erlebnisse, alle Enttäuschungen, alle Verletzungen, alle Glücksmomente, ja, alle Gewohnheiten und auch alle Süchte und sogar die unerfüllten Wünsche. Das wird alles in diesem Computer gespeichert. Du glaubst gar nicht, wie viel Speicherkapazitäten du noch hast. Verstehst du? Du kannst es gar nicht ausschöpfen. Dein Unterbewusstsein ist so stark und so groß, dass du es gar nicht gebrauchen kannst. 80-90% deines Unterbewusstseins gebrauchst du gar nicht. Aber das bestimmt mein Leben, dass du gerade stehst, dass du gerade gehst oder dass du ja dich konzentrierst und vieles andere mehr. Unser Geist, es speichert alles. Und deshalb ist in der Bibel wird große Betonung auf das Erste gelegt. Der Erstling, der Erstgeborene und so weiter. Das Erste, diese Erstlinge, die sind so wichtig in unserem Leben. Die meisten Leute vergessen es. Dein erster Kuss oder ja, das Erste in deinem Leben. Das erste Mal, als du die ersten Buchstaben schreiben konntest. Der erste Schultag. Wir haben es vergessen. Alles bewusst und gewollte und ungewollte wird gespeichert. Die erste Sexerfahrung, die erste Geburt von einem Kind, das geht einem nach. Auch die Taufe ist ein Gehorsamschritt und das wirst du auch nicht vergessen. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen und so weiter. Ist ein Gehorsamschritt. Ist der erste Schritt, der in eine bestimmte Richtung geht. Und das erste ist immer Weichenstellung in unserem Leben. All dieses wird in unserem Geist und der Seele gespeichert. Wo, frag mich nicht, im Bauch oder in den Zehen oder im Herz oder im Kopf. Es ist egal, jetzt mal im Augenblick. Dein Seelenkörper, auf jeden Fall, das speichert alles. Dieser Seelenkörper verleiht dem sichtbaren Körper lebensspendende Energien, dass du Kraft entwickelst und du glaubst nicht, wo die Kraft herkommt. Die Kraft kommt nicht vom Essen. Als ich 40 Tage gefastet habe, in den letzten Tagen, fiel mein Sohn um und er hat gesagt, Papa, du kannst nicht helfen. Du fastest jetzt gerade, aber du kannst vielleicht aufpassen, dass nichts gestohlen wird vom Wagen, wenn es aufgeladen ist. So, ich bin dorthin gegangen, war beim Beladen des Umzugswagens und dann habe ich gesehen, wie meine Buben sich da abquälen mit der Waschmaschine. Ich habe gesagt, komm, ich pack's mit an. Dann sagt Papa, nein, du fastest ja nicht, du kannst nicht. Aber ich habe plötzlich gemerkt, in mir ist eine Kraft reingekommen. Ich habe fast allein die Waschmaschine getragen. Ich habe die Waschmaschine fast selbst getragen. Und da habe ich eines gelernt, Kraft kommt nicht durchs Essen. Kraft kommt vom Kopf. Und das gilt für alle anderen Bereiche, auch im Leben. Also wenn jemand frei werden möchte von dem und jedem, der muss im Kopf anfangen. Und nicht sagen, ich kämpfe gegen meine Gewohnheiten und dergleichen. So, der Seelenkörper, was es auch immer ist, gibt uns Überlebenskraft. Wenn jemand ja dem Tode nahe ist oder bedroht wird, dann entwickelt er 7-mal mehr Energie als sonst. Die Hormone werden dann versprüht im Körper. Uns umgibt nicht nur unsere Haut. Die Haut ist zwar das größte Organ. Uns umgibt auch so ein Ätherleib. Das sieht man natürlich nicht, aber das empfängt die Signale. Du spürst Wärme, Kälte, du spürst, ob es hier angenehm ist oder nicht angenehm ist. Wir empfinden so viel. Ich spreche jetzt mal über den Körper. Und die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Leib Gott loben und preisen. Nachher komme ich noch drauf zu sprechen. Weißt du, unser Körper, unsere Haut ist so eine Antenne. Es sind die Sinne, die wir haben. Auch das gehört zur Wahrnehmung unseres Daseins. Und natürlich, wir strahlen auch was ab. Nicht nur Wärme, jeder Mensch strahlt 28 Wärmeeinheiten von sich tagtäglich, also wenn er irgendwo sitzt. Nein, wir strahlen nicht nur Wärme, sondern auch Einfluss. Plötzlich, da kommt jemand rein in deine Umgebung und du sitzt hinten und du merkst es nicht. Und er kommt an dir vorbei und du spürst, da ist ein anderer Mensch. Vom Georg Müller, dem Vater der weißen Kinder von Bristol, wird erzählt, wenn er irgendwo in der Versammlung hinging, selbst wenn man ihn nicht gekannt hat, man spürte, hier ist ein anderer Geist. Eine andere Ausstrahlung, wie ein König. Also, ja, das Benehmen macht auch sehr viel aus. Der unsichtbare Körper, er ist der Träger unserer Erinnerungen, unseres Gedächtnisses. Alle Ergebnisse oder Wahrnehmungen werden zuerst mal in Kurzzeitgedächtnis gespeichert. Nur nebenbei, das ist die Erinnerung. Und das andere nachher nach einer Weile lagert sich ab in der Tiefe, in das Langzeitgedächtnis. Aber das beides gehört dazu. Und du kannst nichts vergessen. Alles, was passiert ist in deinem Leben, ist irgendwo registriert, ist festgehalten. In der Bibel heißt es, es werden Bücher geführt im Himmel. Die alten Leute haben früher das gar nicht verstanden, was das alles so ist. Wie wird das alles festgehalten? Aber die Bibel sagt, es werden Bücher geführt im Himmel über alles, was wir tun. Sogar ein Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Im Kurzzeitgedächtnis, da können wir noch einiges tun. Also, da können wir uns bekehren, da können wir die Dinge verändern, da können wir die Dinge löschen, Buße tun, da können wir vergeben, da können wir loslassen, da können wir uns versöhnen, ja, etwas bekennen oder wieder gut machen. Das ist im Kurzzeitgedächtnis. Sobald es im Langzeitgedächtnis ist, ist es in der Ewigkeit sozusagen. Ist es bei Gott und du kannst es nicht mehr zurückrufen. Im Langzeitgedächtnis, da werden diese Erinnerungen endgültig ewig und für immer und in der Ewigkeit gespeichert. Und dann müssen wir eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Denke darüber nach, was das alles ist. Preist und lobt Gott an eurem Leibe, als wenn es zu bereinigen ist. Bereinige jetzt, nicht erst, wenn nachher der Zug abgefahren ist und zu spät ist. Wenn du stirbst, dann lässt du zwar den Körper hier, das Materielle, das Körperliche, das Sichtbare, aber das Geistige, das Gespeicherte geht bei Gott und ist dann in der Ewigkeit für immer. Und die Bibel sagt, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Und deshalb heißt es auch in der Heiligen Schrift, wenn wir uns hier nicht versöhnen, dann kommen wir nicht ins Fegefeuer, sondern in das richtige Feuer. Wir werden leiden und wir kommen dort von den Folterknechten nicht mehr raus, bis wir, selbst wenn wir den letzten Cent bezahlt haben. Das ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ja, was hier nicht vergeben wird, das wird in deinem Leben behalten. Dann bist du in der Ferne, in der Gottesferne. Also deshalb predige ich und ich ermutige die Menschen, schaff deine Seligkeit mit Furcht und Zittern. Wenn etwas zu bereinigen gibt, dann mach es jetzt. So, von dort kommen dann diese ganzen Dinge werden noch aufgerufen, wenn wir vor Gott stehen und da kannst du nicht mehr entschuldigen, ich habe es nicht gewusst oder mir war das nicht bekannt. Unsere Erinnerungen werden auf der Oberfläche auch jeder Organe festgehalten, auch unsere Organe. Und ich werde auch über Organspende sagen, haben wir noch die CDs über Organspende? Wenn einer das anhören will, der kann das hier bekommen, diese CD. Und ich habe eine Botschaft für Organspender, die denken, das ist belanglos. Ja, das ist nur nebenbei. Organe haben keine Bedeutung. Organe speichern alle Eindrücke. Deine Niere, deine Leber, die hat so viele Gedanken zu speichern. Und ich werde dir erzählen, ich habe ein junges Mädchen bei mir in Stuttgart in der Gemeinde gehabt. Die hat Rhesusfaktor gehabt im Blut. Und ihr Blut wurde ausgetauscht. Und das Mädchen habe ich nicht mehr wiedererkannt. Im Blut ist das Leben, steht in der Bibel. Und ich habe hier in Wedding mal einen Mann beerdigt, der hat sein Herz, also Herzoperation gehabt und hat 2 Jahre ein fremdes Herz getragen und dann ist er gestorben. Und dann habe ich die Frau gefragt, weil ich mich so brennend interessierte, wie war ihr Mann nach der Herzoperation? Und wir wissen nach der Bibel, Gott gibt uns ein neues Herz und einen neuen Geist und was weiß ich. Wir werden ausgetauscht. Und er sagt, ich habe meinen Mann nicht mehr wiedererkannt. Plötzlich, mein Mann hat nie McDonald's Hamburger gegessen und plötzlich hat er eine Sucht gehabt nach dem Hamburger. Ja, verlangt nach und so weiter. Und zuerst hörte er klassische Musik und plötzlich mochte diese klassische Musik nicht mehr. Auch da diese Wünsche total anders. Ich habe meinen Mann nicht mehr wiedererkannt. Diese letzten 2 Jahre waren nicht mein Mann. So, auch hier der psychische und physische Körper registriert alles. Hat einen Ätherleib, wie ich sagen möchte. Eine unsichtbare Meldestelle, ein Archiv, da wird alles festgehalten. In unserem Körper fließen Informationen der Organe ineinander über. Und ein Organ gibt dem anderen Organ die Information weiter. Und das macht nachher unser Unterbewusstsein aus. Dein Herz, das schlägt nicht, weil du denkst, sondern das macht dein Unterbewusstsein. Werden ja doch Organe irgendwie transplantiert, dann geht auch der Ätherleib, die ganzen Informationen gehen über in den anderen Menschen. Und mit allen Erinnerungen, allen Gefühlen, allen Empfindungen, alle Erinnerungen der Organe, die gehen im neuen Körper über. Wenn du jetzt neue Niere bekommst, neues Herz bekommst, neue Leber, neue Lungen womöglich und so weiter. Diese Informationen, die diese Organe hatten, gehen auf den neuen Menschen über. Und natürlich dem anderen Menschen, er vermisst es. Es ist also eine beeindruckende Geschichte, die ich einmal las von einem 10-jährigen Mädchen. Und es ist tatsächlich durch die Medien und die Presse gegangen. Ein 10-jähriges Mädchen wurde ermordet und hat dann das Herz eines 10-jährigen Kindes bekommen, auch 10 Jahre alt. Und das Kind träumte jede Nacht schreckliche Träume. Der Mörder kommt auf sie zu und wie der Mann ermordet wird. Und ja, das war alles in dem Herzen gespeichert, was das Kind eingepflanzt bekommen hatte. Und konnte sogar der Polizei, dann ging es so weit, dass sie zur Polizei ging. Und sie hat extra den Mörder beschrieben, wie der Mörder ausgesehen hat. Mit dem fremden Herzen, was sie bekommen hat. Und die Polizei hat dann den Mörder gefunden. Und sogar die Tatwaffe hat sie in ihren Träumen gesehen und miterlebt. Die Tatzeit sogar, wann dieser Mord war und so weiter. Die Kleidung, die dieser Mörder trug, das ging durch die Medien, diese Geschichte. Und die Polizei hat diesen Mann gefunden und verhaftet und wurde bestraft. Und es stimmte alles überein. Organe speichern Physisches, was du erlebst, was dich ausmacht. Aus der Psychosomatik weiß man, dass bestimmte Organe diese Dinge festhalten bis zum Tod. Du vergisst es nicht. Jesus sagt, aus dem Herzen kommt das und das und das raus, aber zuerst muss es ins Herz reingekommen sein. Und es wird zwar das Negative erzählt, was da rauskommt, aber auch das Gute. Alles ist gespeichert, unsere Stimmungen, unsere ganze Kommunikation, nichts geht verloren. Denk nur an dieses Mädchen hier mit dem neuen Herzen. Die konnte genau den Mörder beschreiben. Unser Inneres speichert alles. Unsere Erfahrungen, ob es gute oder schlechte Erfahrungen sind, ob es Liebe war oder Hass war, es wird alles gespeichert. Du weißt es. Du empfindest es und diese Organe tragen das weiter. So, diese Einzelle, die trägt alle Informationen in sich selbst. Jede Einzelle. Deshalb findet man durch DNA-Tests die Menschen, was es auch immer ist. Ja, da braucht man nur ein bisschen Spucke. Und man hat schon alles festgehalten. Da sind alle Informationen drin. Auch in der Spucke, nur nebenbei. Wenn wir Dinge nicht loslassen. Jetzt bitte hört mir gut zu. Wir sollen Gott preisen an unserem Leibe. Wenn wir die Dinge von Hass und Neid und Eifersucht oder was auch immer ist, von Gier, wenn wir die Dinge nicht loslassen, die bleiben bei uns in unserer Information, in unserer DNA enthalten. Es verfestigt sich noch mehr und wird zum Teil unseres Lebens und auch in den Organen. Alle unsere moralischen und unmoralischen Erfahrungen und Erlebnisse, sie bleiben in unserem Geist. Das ist nicht sichtbar, ist es unsichtbar. Denk nur an den ersten Kuss, an die erste Sexerfahrung, an den ersten Betrug, immer das Erste bleibt erhalten, an den ersten Diebstahl. Weißt du noch, wo du das erste Mal gestohlen hast, wenn du dich vergegenwärtigst, was es auch immer gewesen ist. An den ersten Mord, an der ersten Lüge. An das andere kannst du oft dich nicht mehr erinnern, aber das Erste ist immer noch drin. Da, wo deine Erinnerungsphase und Zeit kommt, das weißt du. Aber manchmal weißt du sogar unbewusst, denkst du, da war ich schon mal. Ja, vieles erleben wir als Kinder. Auch die Verletzungen als Kind, als Baby. Deine Behandlung, die erste Enttäuschung, die du erlebt hast. Und die Bibel sagt, Gott erforscht Herz und Nieren. Gott erforscht Herz und Nieren. Und gerade die Nieren sind für die Kommunikation zuständig. Die erste Verletzung. Und dann ständig, wenn du schon einmal verletzt bist, dann verletzt du dich wieder, erneut, aufs Neue. Die meisten Nierenkrankheiten sind Gefühlskrankheiten. Die haben etwas mit Kommunikation zu tun, mit Umgang mit anderen Menschen. Ja? Eine Nierenerkrankung will dem Betroffenen sagen, du, sei nett und freundlich und lass dich nicht erpressen, dich unter Druck setzen. Und wenn du das merkst, ich habe mit Nierenproblemen, dann frag, woher kommt das, seit wann habe ich das? Und alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Wird nun eine erkrankte Niere einem Fremden eingepflanzt? Jetzt hör mir zu. Ich habe einige Ärzte in Stuttgart und in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, wenn eine Niere eingepflanzt wird. Und diese Leute haben mir erzählt, dass plötzlich sich auch das, manchmal wird der, nimmt der Körper dieses Organ an und manchmal stoßt der Körper ab. Und manchmal sogar froh sein, wenn der Körper diese Dinge abstößt, weil es passt nicht zu einem Menschen. Und da verliert der Betroffene oft, ja, damit so viele Lernaufgaben, was die Niere oder die Leber oder die Galle oder das Herz hatte, in sich hatte. Die Niere bringt uns ja den Ätherkörper mit in unser neuen Körper, also in dem Organ mit. Und da passiert Wesensveränderung. Vielleicht fällt das sich mitteilen einem Menschen leichter. Plötzlich kann der wieder reden und ist nett und freundlich, wie umgewandelt. Für mich ist Organspende ein moderner Kannibalismus. Verstehst? Früher haben die Kannibalen die Leute aufgefressen, um die Kraft, die von diesem Helden oder Soldaten, Offizier ausging. Heute werden die Organe verpflanzt. Die Leber wiederum speichert die Erinnerungen, die noch nicht verarbeitet wurden, die werden auch gespeichert. Und wenn du diese Verpflanzung bekommst, das geht in deinen Körper dann über. Ja, vieles unvorbereitet oder verarbeitete Enttäuschungen, ja, wie das Gleichgewicht im Leben, ja, was nicht erreicht wurde, das macht dann einen krank. Deshalb eine Herzverpflanzung, Leberverpflanzung, Nierenverpflanzung ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, das macht der Herr. Gewiss, der Herr macht es. Aber wir müssen anständig leben, dass wir das gar nicht brauchen. In aller Liebe. Die Verbindung mit Gott ist so wichtig, dass wir mit unserem Körper, mit dem, was in uns ist, Gott preisen. Was in dem Körper ist, deine Niere, deine Leber, dein Herz. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Meine Seele soll Gott loben. Nimm das nicht so selbstverständlich alles. Und wir möchten uns ein bisschen in Seelenarbeit, Geistesarbeit hier betreiben heute Nachmittag. Du solltest ja dein Herz prüfen. Und jetzt, ich lasse die Organspende mal raus. Das könnt ihr auf der Kassette oder CD anhören. Und das ist ein Arzt, der hier einen Vortrag gehalten hat. Und ich finde, das ist eines der besten Vorträge, was ich bisher gehört habe. Das könnt ihr nachher bei der Usche hier bestellen und abholen. Das neue Herz ist das Zentralorgan. Und Gott sagt, ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, Gott will es geben. Und bei diesem Mädchen mit der Bluttransfusion habe ich gesehen, guck mal, die ist nicht mehr, die ist in jungen Jahren, hat sie sogar die Lehre abgebrochen und konnte nicht mehr richtig arbeiten, war wirklich krank. Das war nicht ihr Blut und nicht ihr Leben, das sie gelebt hat. Mit dem Herzen, mit der Seele und so weiter, da gehen feinstoffliche Informationen weiter und die kannst du nicht widerstehen. Die Psyche kommt mit, auch von diesen fremden Organen. Der Organhandel floriert heutzutage sehr stark. Warum? Das hat einen Grund. Der Teufel will die Menschheit austauschen. Eines Tages kriegst du wahrscheinlich noch einen neuen Kopf. Das kann auch noch kommen. Ja, so wie es vor der Sintflut war. Und Gottes Söhne und Menschensöhne vermischten sich miteinander und es gab Riesen auf dieser Welt. Und so, wir denken, wir können lang leben. Gott hat unsere Zeit festgelegt, auf eine bestimmte Zeit, und dann ist es zu Ende. Und dann sollte man nach Hause gehen und sagen, bye bye. Ja. Wir sollen Gott mit dem Körper verherrlichen und in dem Körper verherrlichen. Nochmals diese Bibelstelle, 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Du bist sehr teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi, durch sein Leiden und alles, was er auf Golgatha vollbrachte. Darum verherrliche Gott in eurem Leib. Wir haben einen Körper und eine Seele. Und unser Körper ist erlöst. Und wir sollten in der Erlösung mehr und mehr leben, die Erlösung ausleben, durch die Erlösung Gott verherrlichen. Wie gut kümmern wir uns um das Betriebsmaterial, das Gott uns gegeben hat? Den Körper, die Organe. Das sind alles Gaben Gottes. Die meisten Leute wollen charismatische Gaben haben, dass sie weissagen können, dass sie Berge versetzen können. Nein, wir sollen zuerst mal die natürlichen Gaben gebrauchen. Zuhören. Die Sinne zum Beispiel. Sehen wir unseren Körper, unsere geistige und körperliche Gesundheit als ein Arbeitsmittel, als Rohstoff für das Reich Gottes? Begebet eure Leiber als lebendiges Opfer dem Herrn, steht es im Römerbrief. Wir sollen Gott dienen durch das, was wir haben und Gott verherrlichen. Was nützt es, wenn du Christ bist und nach mit 20 Jahren stirbst? Da hat Gott nicht verherrlicht. Wir sollen darauf auslegen, unser Leben, dass wir lange leben können und lange Gott dienen können, so gut wie möglich. Viele vernachlässigen ihren Körper, kümmern sich nicht viel über ihr Äußeres und noch schon weniger über das Innere. Wenn die Leute so sich um die Seele kümmern würden, wie sich um die Zähne und Make-up und Lifting und all dieses sich kümmern für das Äußerliche, würde in ihrem Leben vieles anders ausgehen. Viele haben kein Verständnis für das Reich Gottes. Sie sind in einer verkehrten, verdrehten Welt aufgewachsen. Nochmals Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, sagt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes oder durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Du kannst Gott dienen mit deiner Galle, dass du dich nicht ärgerst, dass du friedvoll bist, mit deiner Niere, dass du empfindsam bist, sensibel bist. Wir können Gott so dienen. Wenn jemand zum Glauben kommt, da ist noch lange nicht alles in bester Ordnung, glaubt das nicht. Da ist noch so vieles, was in unserem Leben ist, und manche sind wie, das steht in der Bibel, wie unvernünftige Tiere. Die kommen nur noch bedürfnisorientiert, alles nur haben. Ja, ist es nicht darum, dass wir nur ja bekehrt mit dem Geist und mit unserer Seele in den Himmel gehen? Ja, unser Leib wird auch bewahrt werden. Paulus schreibt ja in einer seiner Briefe, das muss allesamt bewahrt werden, Seele, Geist und Leib, bis auf den Tag des Herrn Jesus. Wo ist das? Wir sollten darüber nachdenken. Wir sind noch lange nicht im Willen Gottes, wenn wir uns bekehren. Da ist noch so viel zu tun und noch so viel zu erfüllen. Da sollen wir unsere Erwählung, unsere Vorausbestimmung festmachen. Wenn wir zum Glauben kommen, wir sind vergiftet. Jemand hat einmal gesagt, ich glaube, der Albert Schweitzer war es, wenn heute uns ein Kannibale auffressen würde, der würde sich vergiften. So viel Blei haben wir in uns. Blei und andere Gifte haben wir in uns. Er würde sich vergiften an uns. Wir sind nicht mehr rein, nur nebenbei. Wir sollen gereinigt werden durch das Blut Jesu Christi, durch unser Denken und von vielen falschen Dingen, was wir in unserem Leben konsumiert haben. Wenn wir zum Heiland kommen, dann stinken wir noch nach Hölle. Da ist noch Feuergeruch an uns zu riechen. Und deshalb brauchen wir zuerst mal eine Wiederherstellung, die Regenerierung und eine komplette Erneuerung. Erneuerung an Seele, Geist und Leib. Wo ist das? Wo ist das? Wo kann das sein? Da müssen die gewaltigen Festungen Satans noch geschleift werden, in unserem Leben zerstört. Die ganzen Ängste. Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. So in 2. Korinther 10, Vers 4 und folgende Verse, da heißt es, mit ihnen zerstören wir, also mit dem Glauben und das Wort Gottes, zerstören wir die feindlichen Festungen. Was ist das? Und Paulus sagt es, ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeder Gedanke, jede Information, gleich welcher Art, alles was in uns gespeichert ist, das, was sich gegen Gott auflehnt, ich mag nicht. Verstehst du? Ich will das nicht. Ja, und diese ganze Ablehnungsgeist der Ablehnung, was sich gegen Gott stellt und sich gegen Gott aufnimmt, nehme ich gefangen, sagt Paulus, und unterstelle ihm den Befehl Jesu Christi. Du gehorchst. Hand, Fuß, Mund, Ohr, was es auch immer ist, du gehorchst. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, sind sie zuerst mal ja antichristlich geprägt. Tut mir leid, dass ich das sage, aber es ist so. Antigöttlich, gottlos geprägt. Und sie glauben, sie machen alles richtig. Ja, ich bin schon immer Christ gewesen, von wegen. Dann hätte es nicht bekehren müssen. Wir sind alles am Anfang noch ungläubig gewesen. Teufelskinder waren wir und so weiter. Und jetzt haben wir uns bekehrt zum lebendigen Gott. Unser Leben hat sich verändert, preis Gott. Jetzt müssen wir einfach Stück für Stück unser Leben richtig und normal machen. Ausgeglichen, ruhig und gelassen. Viele sind noch verzaubert und in dem Bann Satans, sind berauscht, benebelt. Sie haben geistige Gleichgewichtsstörungen, Geister noch im Wackelkontakt, da sind sie himmelhoch jauchzend, so zu Tode betrübt. Sie führen kein kontinuierliches Leben, sie taumeln und schwanken. Und sie müssen zuerst mal entsündigt werden. Jeder Gläubige, der gläubig wird, oder jeder Neubekehrte, der gläubig wird, der muss zuerst mal in die Quarantäne, hören wir gut zu, zuerst mal entwöhnt werden von all diesen weltlichen Dingen. Nicht, dass du vom Essen und Trinken entwöhnt wirst, aber von all den Abnormalen, dass du deine Grenzen kennst. In Wien ist ein Hofprediger, der hat immer gegen die Sauferei gepredigt, Alkohol und so weiter, weil sie dort sehr viel Wein gesoffen haben, hat er dagegen gepredigt. Und dann geht einer über den Hof und trifft diesen Hofprediger und dann sagt er, Pastor, wie viel darf ich trinken? So, ab dem Tag. Dann sagt er, trinken Sie das Maß eines Ochsen. Dann sagt er, wie bitte? Weißt du, ein Ochse trinkt schon bald einen Hektoliter. Was soll ein Ochse trinken? Der Ochse weiß, wann er aufhören muss. Aber der Mensch weiß nicht, wann er aufhören muss. Aber der Christ weiß, was seine Grenze ist. Und das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. So, der muss entsündigt werden, der Heiligung nachjagen, sonst wird er das Reich Gottes nicht sehen. Und Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, und zwar in unserem persönlichen Leben, nicht in der Welt. Dass die Römer verjagt werden damals, oder die Besatzungsmächte, welcher Art auch immer. Nein, er kam, um die Werke Satans zu zerstören, die der Teufel hier angezettelt hat. In 1. Mose 17, Vers 1 lese ich von Abraham, als er nun 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin der Allmächtige, der Gott, deine, und so weiter, wandle vor mir und sei untadlich mit 99 Jahren. Wandle vor mir und sei untadlich. Hier hat sich ihm Gott offenbart, dieser El Shaddai. Was ist das? Es ist nicht der Jahwe, der sich dein Mose nachher offenbart, der Dasein der Gott, oder gar Jesus. Er war der El Shaddai, so mit diesem Namen hat sich Gott ihm offenbart. Und es war der Gott der Stille, der Stillte. So wie eine Mutter das Kind stillt und zum Stehen brachte. Das ist bei El Shaddai, diese Beschreibung von El Shaddai, der Ruhe brachte. Und Gott will in unserem Leben Ruhe bringen und uns ernähren und stillen. Gott offenbart sich Abraham als El Shaddai, als mütterlicher Gott, als tröstender Gott. Als der Tröster. So arbeitet Gott. Wir sollen Gott loben und preisen und verherrlichen an unserem Körper. Gott der Bibel will seine Kinder gesund, heil und glücklich haben. Denk an die Israeliten. Sie zogen aus Ägypten raus und da war kein Kranker und kein Gebrechlicher. Verstehst du? Unter ihnen. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher. Hast du es gehört? Und Gott war mit ihnen. Gott will uns heilen. Wenn wir viel mit Gott umgehen, viel Gemeinschaft mit Gott haben, haben wir Wohlstand und Wohlbefinden. Und das ist die Alternative zum Mangel und zu den vielen Defiziten in unserem Leben. Darum, wenn bei dir alles in Ordnung ist, dann wird in deiner Umgebung alles ordentlich. Und die haben sogar die Kleider nicht zerrissen und die Schuhe nicht durchlaufen. Sie mussten ja 40 Jahre in der Wüste tippeln und praktisch auch die ganze Umgebung genoss und wurde ja gesegnet. Wenn du innen drin gesegnet bist, ist deine ganze Umgebung, dein Umfeld, dein Kiez, da wo du lebst, gesegnet, deine Wohnung gesegnet. Da fällt nichts runter, da zerschlägst nichts und da machst du nichts kaputt. Da hast du keine Pannen und keine Pleiten. Solange das nicht der Fall ist, brauchst du nicht weitermachen. Ich muss jetzt evangelisieren. Als elender, kranker, gebrechlicher, als Verletzter und Verstümmelter kannst du Gott nicht dienen. Im Alten Testament heißt es einmal ein Priester. Was Gott, wie Gott als Priester die bezeichnet. Also ein Priester sollte das nicht tun und sollte das nicht tun und das nicht haben. Und ein Priester sollte keine Geschiedene heiraten. Nichts gegen Scheidung. Verstehst? Aber diese Geschiedene, die dann in das Leben vom Priester kommt, die ist bringt die Verletzungen an den Priester weiter und der gibt wieder an die Gemeinde weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass ein Priester ja, koscher ist, rein ist. Er soll ja keine Geschiedene heilen. Der Herr will die Wunden einer geschiedenen Frau heilen. Kein Problem. Aber zuerst einmal musst du geheilt werden. Zuerst musst du versöhnt werden. Zuerst Ja, ich habe schon Fälle erlebt. Weißt du, wir trauen die Christen. Ich traue nicht nur die Leute, die Eheleute. Ich habe schon bei mir in der Gemeinde Leute auch geschieden. Weißt du wie? Ich habe gesagt, das habe ich in Israel gelernt. Ein Rabbi kommt zu mir und sagt, Pastor, ihr Christen seid arm. Ihr könnt die Leute nur trauen. Ich scheide auch die Leute. Natürlich auch vom Amts wegen. Aber ich werde hier nicht vergessen, eine Schwester, die auch zu uns in der Gemeinde kommt. Hier. Und die habe ich vor Gott geschieden. Dann habe ich sie genommen und den Mann, damals noch in der Nazarethkirche, und habe gesagt, jetzt dürft ihr alles vergeben einander, jetzt dürft ihr euch versöhnen, ihr dürft auseinandergehen, als wenn es nichts gewesen ist und dass ihr jetzt weiter als Bruder und Schwester lebt. Und dann haben sie die Ringe zurückgenommen und so weiter, einer hat dem anderen seine Ringe gegeben, sie haben sich gelöst und wir müssen lösen und diese Dinge nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Was du hier bindest, ist hier gebunden. Was du hier löst, ist auch dort gelöst und im Himmel gelöst. Ist so wichtig. Der Priester muss darauf achten. Und wir sind alles König und Priester Gottes. Und der Schaden wird oft größer dann nachher. Verstehst du, wenn jemand verflucht, verwünscht, die, ja, und im Knatsch mit der Ex oder dem Ex ist, verstehst du, das verletzt einen Menschen. Zuerst sollst du gesund werden und erst dann kannst du auf die Menschheit losgelassen werden. Nach der Taufe, in aller Liebe, ich habe mich gefreut über die Täuflinge, aber da kommt eine Schwester und sagt zu mir nach der Taufe, Pastor, jetzt kann ich Dämonen vertreiben. Ich habe gesagt, liebe Schwester, so schnell geht es nicht. Da muss noch so vieles heil werden. Der Anfang ist gemacht. Wir haben einen Bund mit Gott geschlossen, aber da muss noch so viel geschehen. Jetzt kann ich Dämonen vertreiben. Zuerst müssen die Dämonen aus mir rausgehen. Verstehst du, dass sogar Petrus einen Teufel in sich hatte, der sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ein paar Minuten später sagt er, das widerfahre dir nicht. Und Jesus muss ihm sagen, Teufel hinter mir, hab mit mir nichts zu schaffen. Und Petrus musste zuerst mal zerbrochen werden. Und der Herr hat zu ihm gesagt, wenn du dich mal bekehrst, denn Petrus, und das war am Ende seines Weges, wo er mit Jesus wandelte, wenn du dich mal bekehrst, dann weide meine Schafe. Und weißt du, wo er sich bekehrt hat? Im Garten, was er dort im Hof des Pilatus, des Hohen Priesters war, als er zerbrach und bitterlich weinte über sich selbst. Was für ein Mensch bin ich eigentlich? Ich sollte Apostel sein, ich sollte eine Säule sein. Und was bin ich? Ein Waschlappen. Aber dann, als der Herr Jesus ihn geheilt hatte, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und dann sagt der Herr, du weißt alles. Und dann sagt er, weide meine Lämmer. Nicht, und das sind 3 Jahre vergangen inzwischen beim Petrus. Wir müssen zuerst mal bei uns den Knoten lösen lassen, dass wir zuerst mal befreit sind. Und dann darf ich erst weiter dienen. Zuerst muss meine Probleme bereinigt werden. Du kannst erst dienen, wenn du selbst stark bist. Wenn deine Haare wieder wie beim Simson gewachsen sind. Verstehst du? Dass du merkst, jetzt habe ich Kraft wieder. Ich bin wieder der Alte. Ich bin der, der ich sein sollte. Ja, dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Er merkt, dass seine Haare länger wurden. Dann sagt er in diesem Spektakel im Dagons Tempel der Philister, als sie dort bejubelten und ja, sich freuten, der Riese muss uns jetzt dienen. Da hat er gezeigt, was er kann. Und guck mal, sogar die Haare, auch die Haare haben eine DNA. Als die Haare wieder wuchsen, als er wieder normal war, so wie Gott ihn haben wollte, dass kein Schermesser an sein Haupt rankommt, es ist natürlich rangekommen und er hat seine Kraft verloren. Lies die Geschichte von Simson. Johannes 3, Vers, oder Johannes Kapitel 2 oder Vers 2. Mein lieber Freund, mein Lieber, und das ist Mehrzahl, nicht nur mein Lieb, meine Liebe, mein Lieber, das sind mehrere. Ich wünsche dir, dass in allen Dingen dir wohlgeht und du Gesundheit hast. So, dass du dich so fühlst, wie deine Seele sich fühlt. Ich wünsche dir. Und ich wünsche deinem Geist, ich wünsche deinem Körper. Und hier geht es um das Unterbewusstsein. Wenn deinem Unterbewusstsein schlecht geht, also Gleichgewichtsstörungen, stolperst, bist müde, bist reif fürs Bett, hast du nichts Lust? Das ist, wenn es deiner Seele schlecht geht, verstehst du? Hast Depressionen, bist unproduktiv, leistest nichts. Dir fehlt etwas, aber du weißt nicht was. Ja, dir fehlt etwas. Wenn es deiner Seele nicht gut geht, dann gehen auch deine Organe nicht gut. Die kriegen auch die Information, die Niere, die Galle, die Leber, die Blase oder was auch immer. ja, dann geht es dir auch nicht gut. Wenn deine Verdauung nicht stimmt, hast du Probleme mit der Leber, mit der Niere, dann hast du sogar mit den Augen Probleme. Der Bauch und der Kopf, die hängen sehr eng zusammen, sind unzertrennlich. Geht es deinem Magen und deinen Därmen gut, geht es auch deiner Seele gut? Deshalb, wir sollten immer aufpassen, was wir essen. Schmeckt es wirklich? Ist es von Gott gegeben? Nicht nur Plastik schlucken. Jetzt habe ich beim Herfahren in den Nachrichten gehört, dass die Kinder schon, so Schulkinder bei Untersuchungen, Plastik, Mikroplastik schon in ihrem Körper haben. Da ist so viel Plastik schon bei uns, dass wir selbst bald aus Plastik bestehen am Schluss. Ja? Durch die ganzen Lebensmittel und die Verpackung und was es auch immer ist. Weißt du, wir sollten sorgfältig sein über unseren Körper. Gott loben und preisen mit unserem Körper. Was nützt es? Dein Geist ist fit und dein Körper macht nicht mit. Wenn es deiner Seele nicht gut geht, da interessiert dich gar nichts. Ja, da willst du nichts sehen, nichts hören. Und da wirst du so süchtig. Wie kriege ich das Ding da weg aus dem Leben? Wenn es deiner Seele gut geht, ah, dann bist du wieder du selbst, du bist frisch wie neu geboren, dann tut dir alles gut, auch das Schlechte, das kannst du ganz anders verkraften, diese Dinge. Deine Gesundheit, die innere Gesundheit wirkt sich auf dein Umfeld aus, plötzlich, da gehst du, putzt und machst alles in Ordnung, aber so lässt du alles schleifen. Und dann tut deine Umgebung gut, also weiß das Mädel, der Junge, der Mensch, der Mann, die Frau, also die sind ein Beispiel, weil die haben den Geist in sich und es durchdringt den ganzen Körper. Wir sollen Gott preisen mit dem, was in uns ist, dass die Leute sehen, der hat einen anderen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, musst du unbedingt meines Erachtens einen anderen Geist haben. Als der Geist Gottes über den König Saul kam damals, dann wurde er ein anderer Mann. Wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommt, wird er eine andere Frau, wird ein anderer Mann. Wundere dich nicht, wenn Menschen dich vielleicht verlassen, wenn du nur ein Ballast bist, einen falschen Geist hast, einen Geist der Unruhe, der Hektik, der Nervosität. Wenn Menschen mit dir nichts zu tun haben wollen, frag dich, was ist mit mir los? Warum trennen sich die Leute von mir? Wenn deine Gesundheit ja ständig angegriffen wird, solltest du fragend werden, was ist mit mir los? Denn ich soll Gott mit meinem Leib preisen, mit dem, was in mir ist, mit diesem inneren Körper, mit dem inneren Menschen, der von Tag zu Tag erneuert wird. Dem Menschen, ja, dem die Seele schlecht sich fühlt, der hat Immunschwäche, dieses Mensch, der hat keine Abwehrkräfte, der kränkelt ständig. Ja, das ist das Problem. Wir sollten innerlich so stark sein. Ich vermag mit dem Herrn Jesus Christus alles miteinander zu tun, sagt uns die Bibel. Ich vermag alles, der mich mächtig macht und stark macht. Deine Organe, dein Herz, deine Lunge, deine Leber, deine Galle. Ja, alles. Viele schlafen vor dem Fernseher ein, weil sie keine Seelenpflege betreiben. Sie putzen die Zähne. Sie sind da besorgt um die Zähne. Aber über die Seele machen sie sich keine Gedanken. Weißt du, wenn du keine innere Ruhe hast, ja, wie soll dann äußerlich eine Ruhe um deine Umgebung ist? Dann bist du auch nervös. Bring Urlaub in deinem Alltag hinein. Das ist mein Ratschlag heute. Lerne echte Entspannung. Was ist das? Was ist das? Verdränge den Stress und negative Gefühle und Gedanken. Und halte alles vom Leibe fern, was dich treibt und jagt und hetzt. Meine Bibel sagt, wirf die Sorgen auf den Herrn Jesus Christus. Er sorgt für dich. Nimm doch deine Sorgen nicht ins Bett. Dein Bett soll rein sein, heißt es in der Bibel. Hat nichts mit Sex zu tun. Und sonst was, dass du keine Gedanken, unnötige Gedanken, Sorgen wälzt in deinem Bett. Und wenn du die Sorgen hier nicht löst, Bruder, Schwester, in aller Liebe, die nimmst du mit in der Ewigkeit. Denn die werden gespeichert. Deine ungelösten Probleme nimmst du mit in der Ewigkeit, wenn du sie nicht löst. Versuche dir bewusst zu werden, was belastet mich? Was tut mir nicht gut? Und nicht gleich zu Tabletten, zu Alkohol, Drogen, Zigaretten und sonst was treiben. In Amerika ist jetzt, haben sie festgestellt, laufen sie schalu, viele Amerikaner sind vorzeitig gestorben durch die vielen Schmerztabletten. Die Schmerztabletten, du sollst Schmerzen nicht verdrängen, du sollst die Schmerzen aufarbeiten. Der Schmerz ist ein Signal. Verstehe die Sprache des Körpers. Hilfe, 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 schreit er. Und dann ein paar Tabletten wieder nachschmeißen und der Fall ist erledigt. Und diese Leute sind gestorben, vorzeitig gestorben. Nur in aller Liebe, bring frische Luft in deinem Leben, in deine Seele, ja, in deinem Kopf. Weißt du, das Wort Therapie, was wir heute so reichlich verwenden, Therapie. Weißt du, was Therapie ist? Heilung durch die Anbetung Gottes. Das ist Therapie. Bete Gott an. Und ich sage dir eines, dein Leidensdruck wird sich verringern. Für mich ist Anbetung Gottes, wenn ich Gott richtig anbete, in Sprachen bete und so weiter, wie Narkose. Verstehst du? Das ist wie Lachgas. Ich freue mich am Herrn. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist, was ich gelernt habe, in Gott zu ruhen, nicht nur auf den Boden hinfallen und da lingelang liegen und an die Decke angucken und was hast du passiert oder was ist passiert? Nicht viel. Höre, wie die Seele zu dir spricht. Das ist der Kern des Menschen. Hab Kontakt mit deiner Seele, dein Geist. Seele, wie geht's dir? Fühlst du dich wohl? Bist du wirklich hier gut aufgehoben in mir? Belaste deine Seele nicht mit fremden Lasten. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, das würde nicht passen, was ich sage. Aber belaste deine Seele nicht mit fremden Lasten. Es ist gut, wir sollen füreinander beten und einander dienen. Wir sollen einander zuhören. Aber belaste nicht deine Seele mit fremden Lasten. Du hörst vielleicht Probleme und du verinnerlichst diese Probleme und du nimmst mit nach Hause. Wenn du die Tür zu Hause zumachst, wenn du nach Hause kommst, dann verschließ es. Deine Wohnung ist dein Heiligtum. Und dann lass die fremden Sachen dort, wo sie liegen, auf der Straße, den ganzen Müll. Belaste deine Seele nicht mit fremden Lasten. Du bist nicht der Heiland und Mutter Maria und was weiß ich wer. Kümmere dich vielmehr um deine Seele. Manchmal, wenn ich in Seelsorge gemacht habe und mit Menschen gesprochen habe, hört man die schmutzigsten und dreckigsten der Sachen, dann sage ich, Heiland, das gebe ich alles ab. Ich nehme das nicht ab. Herr, gib mir ein Blackout, dass ich nicht mehr dran denke. Manchmal geht es gar nicht so schnell. Weißt du, ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und dann muss ich sagen, lieber Gott, ich gebe es dir ab. Und immer wieder, ich gebe es dir ab. Ich will vergessen. Und es ist so wichtig, dass wir lernen zu vergessen. Und vergessen ist eine Gnade, ihr Lieben. Und vergeben natürlich. Vergeben und vergessen gehört dazu. Kümmere dich um deine Seele. Was prägt deine Gedanken? Was belastet deine Gedanken? Was schwirrt in deinem Kopf drin? Auch so ein Ohrwurm. Der Junge mit der Mundharmonika. Verstehst du? Das war so ein Schlager früher. Was schwebt in deinem Kopf? Weißt du, immer wieder der gleiche Gedanke. Und wir sollen auch andere Gedanken haben und nicht nur gleiche Gedanken. Flexibel sein. Verherrliche Gott in deinem Körper und mit deinem Körper. Singe, bete, höre Gottes Wort. Wie heißt es in der Bibel? Wer leidet, der soll singen. Der soll ein Liederbuch zur Hand nehmen und anfangen zu brummen. Das wird mindestens. Oder vorzulesen, diese Zeilen, verstehst du? Auch wenn du kein Profi bist, kein Opernsänger oder Opernsängerin. Aber singe in deinem Herzen. Und da heißt es, wenn jemand krank ist, da rufe die Älteste, dass sie zu ihm kommen, ihn mit Öl salben. Diese Salbung, was wir machen, ist Käse. Glaub mir das. Das sage ich frei weg. In der Bibel, da wurde das Horn ausgegossen und das Öl lief runter. Das ist, da müsstest du nachher in der Reinigung. Aber ich will nicht deine Reinigung bezahlen. Deshalb kriegst du so ein Häppchen oder einen Tropfen wenigstens. Nein, in aller Liebe. Das Öl fließt am Bart Aarons bis auf die Zehenspitzen rüber. Und das ist gesegnet und gesalbt. Ja, im Öl getaucht. Hör, was die Seele dir sagt. Ja, und dann die Frage ist, wer ist dein Ältester? Da rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Ist nicht der alte Mann, die alte Frau. Nicht der Priester oder der Prediger. Ja, es sind alte Herren oder die Vorsteher der Gemeinde. Es sind bewährte Leute, Älteste, die sind schon durch Tiefen gegangen. Ruf deine alte Oma, bitte könntest du für mich beten? Und du wirst erstaunt sein, die Oma bewirkt mehr als 10 Pastoren, die nur Berufsprediger sind oder Vorsteher der Gemeinde sind. Eine Schwester, die mit dem Herrn lebt, die viele Tiefen durchlebt hat, die kann dir dienen in aller Liebe. Ich will dir nur sagen, wie es weitergeht. In Jakobus 5, 4, Vers 13 heißt es, wer von euch Schweres zu ertragen hat, der soll beten. Wenn du Schweres ertragen musst, fang an zu beten. Wer von euch glücklich ist, der soll Loblieder singen, hüpfen und tanzen. Ja, und springen und Purzelbäume machen. Wer von euch krank ist, der soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn oder im Namen des Herrn ihn mit Öl salben. Und ihr vertrauensvolles Gebet wird dem Kranken helfen oder ihn retten. Und der Herr, nicht der Älteste und nicht irgendjemand besonders als Fürbitter, sondern der Herr wird den betreffenden Menschen wieder aufrichten und wird ihm oder ihr die Sünden vergeben. Weißt du, eigentlich, wenn du um Gebet bittest, musst du erst mal sagen, wo du gesündigt hast. Zu viel gefressen, zu viel gesoffen, zu viel gehurt, zu viel das, verstehst du? Dann musst du die Sünde bekennen und dann wird dir die Sünde vergeben und dann wirst du gesund werden. In aller Liebe. Ich will die Wahrheit sagen. Und hier heißt es, und wird ihr vergeben oder ihm, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Und wie viele Menschen haben Schulden auf sich geladen? Und auch finanziell, über ihr Vermögen gelebt, verstehst du, mehr gelebt, als sie eingenommen haben. Auch das ist, was einen Menschen belastet, wenn du immer in roten Zahlen bist. Auch das ist nicht biblisch und nicht von Gott her. Das verherrlicht Gott nicht. Verherrliche Gott mit deinem Leib, in deinem Leib, mit deinem Leben und mit allem, was in mir ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Und in mir ist mehr als nur Geist und Seele. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Vier Fünftel ist noch unterm Wasser unsichtbar. Alles, was in mir ist, denkt drüber nach. Die Bibel sagt, wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Meine Erinnerungen ist das Paradies, aus dem ich nicht vertrieben werde und vertrieben werden kann. Das ist alles da, das wird festgehalten. Kannst dich schütteln, wie du willst. Der Hiob sagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und dann, die Wende in seinem Leben war, als er dann aussprach, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er zu seiner Frau, als die Frau sagt, sag doch deinem Gott ab, Weib, wir haben das Gute vom Herrn empfangen, sollen wir auch das Schlechte nicht annehmen? Beides. Lerne beides anzunehmen, das Gute wie das Schlechte. Nicht nur, ich danke Gott für den Geldsegen, ich danke Gott, dass meine Kuh zwei Kälber gebracht hat. Ich glaube, ich mache es nicht, aber lass mal. Verstehst du? Dass wir dann einfach danken für das, was wir erreichen haben, Erfolg, auch die Verluste. Sollen wir das Schlechte auch nicht annehmen? Also zu unserem Leben gehört das Gute und das Schlechte. Das Positive und das Negative. Das ist, ja, das ist unter der Haut. In unserem inneren Menschen. Oder dein Wissen, deine Erkenntnis kann dir niemand nehmen. Deine Erfahrungen, das, was du erlebt hast, hast du erlebt. Einmal die Finger verbrannt, weiß es für den Rest deines Lebens. Du wirst diese Platte nicht mehr anrühren. Und mir kann niemand was nehmen, was ich verstanden habe. Und deshalb ist es so wichtig, sammelt Schätze, die im Himmel sind, steht in meiner Bibel. Warum, ja, warum verherrlichen wir Gott so wenig? Deine Erkenntnis, was du selbst erkannt hast. Weißt du, ich gebe hier nur Unterricht. Ich bin eigentlich ein Lehrer hier. Ich predige und sage das und das. Und du musst nach Hause gehen und sagen, was hat er jetzt gesagt? Ist das wirklich so wahr? Die Leute in Berea, heißt es in der Bibel, sie waren edler als die in Achaia, da in Korinth. Die waren zwar charismatisch und vom Geist und Geistern erfüllt, aber die in Berea, sie prüften, ob es sich so verhält. Du sollst die Bibel prüfen und nachschlagen. Ist das wirklich so, was der Pastor gesagt hat? Und deshalb predige ich. Deshalb haben wir Bibelschule auf unserer Homepage. Du kannst das nachlesen und selber ein bisschen studieren. Weißt du, ich bin manchmal traurig. Da studieren sie in der Schweiz regelmäßig meine Bibelschulmaterial. Und wenn ich so in Deutschland so hier in Berlin Leute angucke, ach, weißt du, das ist, wir wollen das nicht. Wir lernen das nicht mehr. Oder wir sind nicht mehr lernfähig. Die meisten Leute in Deutschland, ja, die studieren nicht mehr. Aber in anderen Ländern, in Amerika, hat eine Omi mit 80 Jahren noch Abitur gemacht. Verstehst du? Wo sind die Leute, die hier in Deutschland noch im hohen Alter anfangen zu studieren? Das sind meistens Ausländer. In aller Liebe. So, all das macht mich aus, dieses Aha-Erlebnis. Aha, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Aha, jetzt habe ich den Herrn begriffen. Und all das macht dann meine Persönlichkeit aus. Das ist auch so ein Wesen. Meine Persönlichkeit, mein Temperament, das bin ich. Der innere Mensch. Der Mensch ist eine Ganzheit. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Was ist denn in dir? Was macht dein Inneres aus? Was hast du gesammelt in all den Jahren? Ich denke nur an die Ruth, die Großmutter von David. Das war eine Moabiterin, kam zurück, die hat keine Arbeit gehabt. Dann hat sie auf das Feld von Boas hier Ehren gesammelt, die Schnitter liegen gelassen haben. Und du lebst, Bruder und Schwester, von dem, was die anderen liegen lassen. So Abfall, was sie gar nicht so wichtig nehmen. Aber für dich ist sehr wichtig. Und dann am Abend hat sie ein Körbchen voll gehabt, dies ruht. Und konnte wieder weitermachen. Viele verstehen das Leben nicht. Diese Kleinigkeiten machen das Leben aus. Das, was nicht nötig ist, das Belanglose, das Überflüssige. Soll ich die Bibel regelmäßig lesen? Was habe ich davon? Viele Leute denken, ich habe die Bibel einmal durchgelesen. Aber ich sage dir eines, die Bibel ist ein offenes Buch, kannst anfangen, wo du willst. Und es ist immer wieder frisch. Ich habe manche Bibelstellen schon 10, 15 Mal gepredigt. Und jedes Mal entdecke ich was Neues. Ich habe in Kiel mal eine Zeltevangelisation gemacht. Ich habe nur den verlorenen Sohn 3 Wochen gepredigt. Der verlorene Sohn, dass die Leute gesagt haben, hat der Pastor kein anderes Wort in der Bibel. Aber der verlorene Sohn ist mir so groß geworden. Und wenn ich heute über den verlorenen Sohn spreche, entdecke ich wieder was Neues am verlorenen Sohn. Nun nebenbei. Ja, entdecke den Wert des Lebens. Die Kleinigkeiten. Händchen halten. Aber das ist für uns Erwachsene nicht mehr salonfähig. Einfach da sein. Jemand zuzuhören. Mit einem eine Meile zu gehen. Deine Meile musst du so oder so gehen. Aber mit jemand anders noch eine Meile zu gehen. Für jemand ein paar Minuten Zeit zu opfern. Was glaubst denn du, wie der Mensch in der Ewigkeit dir danken wird? Der wird deine Hände dir abschlecken. Der hat sich Zeit für mich genommen. Johannes Kepler, der wollte gerne Pfarrer werden, Theologe, Theologie studieren, aber er schaffte es nicht finanziell. Und er schrieb, ich wäre gerne Theologe geworden, aber siehe, da Gott hat mir durch meine Arbeit in der Astronomie gebraucht, um ihn zu verherrlichen. Ja, plötzlich die Sterne, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Plötzlich entdeckst du Gott. Und der hat die Welt mehr verändert, wie so mancher Theologe. Verherrliche Gott durch deine Arbeit. Durch deine Hände Werk. Ja, da kannst du Gott verherrlichen. Der Herr Jesus betet, sagt, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht wird, dich verherrlichen möchte oder wird. Ja, verherrliche deinen Sohn, also Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Und das ist die Verherrlichung. Römer Kapitel 8, 32, er hat ihn dahin gegeben. Das ist die Verherrlichung, die der Vater für seinen Sohn zugelassen hat. Und dann die Auferstehung, das ist die Verherrlichung Gottes. Das, was nachher kommt, diese Auferstehung, oh, Jesus lebt, Halleluja. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen, so singen wir. In der Passion, im Leiden wurde er gedemütigt, erniedrigt, zur Schnecke gemacht, verschandelt und dann hat Jesus alles durchgehalten. Er tat seinen Willen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist, wie wir Gott verherrlichen. Dass wir Wege gehen, die uns nicht passen, die uns nicht schmecken. Er rebellierte nicht. Und das ist der Sinn der Sache. Dass, wenn wir durch Tiefen gehen, dass wir nicht rebellieren. In der hebräischen Sprache, im Denken, in der jüdischen Theologie. Was ist Sünde? Sünde ist Rebellion. Rebellion gegen Gott. Oh Gott, warum hast du mir das alles zugelassen? Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum habe ich hier den Pastor kennengelernt? Warum habe ich mich bekehrt? Da beschweren sich die Leute. Warum? Und die rebellieren. Und Gott, warum muss ich so viel leiden? Warum muss der Gerechte so viel leiden? Das ist Rebellion. Der Mensch, der wiedergeboren wird, der rebelliert nicht mehr. Der sagt, danke Herr. Jesus schwieg, als er angespuckt wurde, als er gelitten hat, als er geschlagen wurde. Rebellion ist Sünde, nicht nur Zielverfehlung. Wenn ich mein Ziel verfehle, kann ich morgen wieder korrigieren, die Sache und wieder von vorne anfangen. Rebellion ist, dass ich mich nicht gegen Gott auflehne. Oh Gott, halt es fern, ich will das nicht haben, was du in meinem Leben schickst. Jesus hat das Joch getragen, sein Kreuz getragen. Herr Gott, ja, wie kann ich Gott verherrlichen, indem ich sogar für das Negative Gott danke? Das Gute haben wir von Gott genommen mit Dankeschön. Oh, da haben wir gejubelt und gejauchzt. Aber dass wir genauso jauchzen, wenn das Negative passiert. Ja, und wir verstehen viele Sachen nicht. Ich weiß noch an meinem Bruder Bese, 94 ist er alt geworden oder so etwa. Und also noch, als seine Frau verstarb, dann steht er auf und sagt, Bruder Matthäus, ich möchte Zeugnis geben. Und die haben gedacht, was wird er jetzt in der Trauerszeit als Zeugnis erzählen? Was wird er erzählen hier? Und dann sagte ich danke Gott, dass meine Gerda gestorben ist. Ich wollte den Bruno runterholen und sagte, Bruno, hör doch auf mit dem Unsinn. Hör doch auf mit dem Unsinn. Ich freue mich oder ich danke Gott, dass meine Gerda gestorben ist. Dann sagte er, jetzt kann ich aufstehen, wann ich will, jetzt kann ich essen, was ich will, jetzt kann ich gehen und so weiter. Und ja, ich bin frei. Weißt du, alles hat etwas Positives an sich, nicht nur Negatives. Ich bin Gott auch dankbar, dass die Heide heimgegangen ist, dass 7 Jahre Pflegearbeit und so weiter zu Hause habe ich sie gepflegt, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Und ich weiß, und es war auch Erlösung. Und ich weiß, sie ist beim Heiland. Aber trotzdem hat Gott auch in diesem schwierigen Zeit, ich frage mich, ich wundere mich manchmal, woher habe ich die Kraft genommen, die Energie genommen, dass ich das alles tun konnte. Und noch nebenbei habe ich gepredigt, 4-mal in der Woche. Also, und ich bin tiefer und tiefer ins Wort Gottes hineingekommen, trotz allem. Ich weiß ja gar nicht, wie das passiert ist. Weißt du, ich kann Gott danken für alles, auch für die schwere Zeit. Und ich würde heute wirklich sagen, auch die schwere Zeit ist Gottes Zeit. Diese harte Zeit, der ganze Stress. Und ich möchte diese Zeit nicht missen. Ich möchte diese Zeit nicht missen, in aller Liebe. Gott trägt uns. Wenn du Gott hier verherrlichst, verherrlicht er dich nachher in der Ewigkeit und für die Ewigkeit. Und er gibt dann einen Platz an seiner Seite. Das ist, was Gott tut. Wenn wir Gottes Gegenwart erleben im Leid, Neid, Elend, Hass oder wo auch immer und das alles durchleben und ertragen, in Mobbing, ja, was die Leute so alles durchmachen, dann erfahren wir etwas an unserem Leib und das bleibt für die Ewigkeit. Wenn wir das wirklich mit Danksagung ja, vor Gott kund werden lassen, Vater, ich danke dir auch für dieses Schwere, auch das ist von dir genehmigt worden, kam bei dir am Schreibtisch vorbei. Verherrliche Gott durch diese ganzen Demütigungen, was du durchmachst. Wie wird Gott noch verherrlicht? In Matthäus 5, Vers 16, da hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, so lasset nun eure Lichter leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst die guten Werke sehen. Almosen, Liebeswerke, ja. Durch uns sollen Menschen zum Lob Gottes kommen. Vater, ich danke dir, dass der mir was gegeben hat, mir geholfen hat oder mir zur Seite gestanden ist, mich betreut hat. Unsere Werke, nicht Worte, geben Lob Gottes. Unsere Werke, unsere Hilfsbereitschaft, unsere Selbstaufopferung, unsere Selbstlosigkeit, dass wir etwas machen ohne Geld. Heute ist das nicht mehr normal. Die Leute fragen gleich, was verdiene ich dabei? Aber ich denke nur an die Diakonissen, so noch vor 150 Jahren. Die haben aus Liebe zu Gott gedient. Heute sogar werden sie auch nach Tarif bezahlt. Es ist recht, jeder Arbeit ist seines Lohnes wert. Aber zuerst mal umsonst. Hier. In den Krankenhäusern früher haben sie umsonst gedient, den Hintern den Leuten abgeputzt, diese ganzen Irrenanstalten, wo sie waren, umsonst. Und als ich in Kalkutta war, in dem Werk von Mutter Teresa, in der Sterbeklinik, ich war begeistert. Da ist ein Pfarrer aus Neukölln, der ist schon mehrere Jahre dort und dient in dieser Klinik als evangelischer Pfarrer im katholischen Werk und nur nebenbei. Und er sagt, weißt du, ich kriege hier gar nichts. Und mein Gehalt, was ich zu Hause hier bekomme, oder meine Rente, was ich hier zu Hause kriegen würde, soweit das geht alles in das Werk hier bei der Mutter Teresa. Aber ich habe so viel Freude. Und diese Freude, die ich habe, dass ich dienen darf, nicht verdienen, dienen darf, macht mich so glücklich. Und da sind einige aus Australien dort gewesen, mit mir, mit uns zusammen, und die dort gearbeitet haben, die haben gesagt, weißt du, die Freude, Menschen dienen zu dürfen, Behinderten zu dienen zu dürfen, das macht einen glücklich. Ja, wo ist das? Und wir sollen Gott loben und preisen, mit unseren Werken, was wir tun. Und das soll Gottes Ruhm vermehren. Wir haben ein schönes Lied, jeden Faden, den ich aufhebe, jeden Strohhalm und so weiter, alles meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria. Oder ist es Gnade? Weißt, dass wir Gott verherrlichen dürfen, indem wir den untersten Weg gehen? Auch das ist Gnade. In der Urgemeinde Diakone wurden eingesetzt und die wirkten besser wie die Apostel. Die haben die Apostel überholt, Stephanus und Philippus. Die haben, ja, die großen Apostel überholt und sie haben Gott gedient. Und Diakon heißt durch den Staub gehen, Drecksarbeit machen. Da wird Gott verherrlicht in der Drecksarbeit. Wenn wir den untersten Weg gehen, werden wir immer kleiner, schwächer, ärmer. Ja, und wir finden uns immer mehr dort ab und sagen, Herr, ich bin nicht würdig, aber ich danke dir, dass ich dir wenigstens etwas zurückgeben kann von dem, was du mir gegeben hast, durch Golgatha und durch das, was du gedient hast. Wir sollen Gott loben, von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Was heißt das? Beides gehört zur Sonne. Das Dasein, das Aufgehen, im Zenit stehen und der Niedergang. Lobe den Herrn, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Gott loben, selbst wenn alles zusammenbricht, wie beim Hiob. Preise Gott. Ach, genauso wie bisher, mit Schuhe oder ohne Schuhe, mit Geld und ohne Geld. Du preist Gott. Gott verherrlicht, denn ist eigentlich im Leid fröhlich zu sein, einfach Spaß daran finden und lustig sein. Einfach, dass man sich freut und sagt, Halleluja, Gott ist gut, alle Zeit. Verstehst du, wir singen so gerne, Gott ist gut alle Zeit, aber es ist wirklich wahr. Die meisten lügen, wenn sie das singen, Gott ist gut alle Zeit. Die lügen. Wenn es die andere Zeit kommt, wo mir nicht passt, wenn ein Fuß kürzer ist als das andere, verstehst du, dann ist es nicht mehr alle Zeit. Und wenn es nicht nachwächst und sich nichts passiert, wenn ich zum Arzt muss, wie ihr wissen, die da Leid tragen, sie werden getröstet sein. Das ist ein Stück von der frohen Botschaft vom Evangelium. Wenn Jesus nur gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, dann wäre das Leben wirklich ein Elend geblieben, eine Henkersmahlzeit, mehr nicht. Aber Gott sei Dank ist er auferstanden und auch du und ich, wir werden auferstehen. Das Leben, das wir hier leben, ist nur ein Teil dieses Lebens. Lebe ein Auferstehungsleben. Erwarte, der Herr wird kommen und der Herr wird sein Reich aufrichten. Und in der Bibel heißt es, wir Gläubige, wir sterben täglich. Wie stirbt man täglich? Nicht nur, dass du schläfst und weißt nicht mehr, was gestern war. Nein, wir sterben täglich. Lebe es so, dass du auferstehst. In der Taufe werden wir begraben. Dort stehen auch wir wieder auf. Das ist Taufe, so ein Symbol ist in ein paar Sekunden erledigt. Wer nicht getauft ist, der ist noch nicht begraben. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Ab deiner Beerdigung gibst du Gott recht, also ab deiner Taufe. Ohne begraben sein, bist du nur ein Fremder, nur so möchte gerne Christ. Da gibt es so viele Scheinheilige, die schimpfen sich Christen und sind gar keine Christen. Wer sich taufen lässt, der unterschreibt selbst sein eigenes Todesurteil in seinem Leben. Der lässt ja, Gott jetzt regieren, bestimme du. Verherrlich Gott an deinem Leben, an deinem Leib. So wie Jesus hier gebetet hat, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Zuerst müssen wir ein Stück runter, damit wir höher zu Gott kommen, näher zum Herrn kommen. Diese Verherrlichung beginnt nach der Taufe. Und so wie bei Jesus, nach der Taufe steigt er aus dem Wasser und wird gleich in die Wüste geführt. Nicht auf der Halleluja-Höhe, in die Wüste. Und wurde von Satan versucht, ob wirklich eine Persönlichkeit ist, ob er wirklich Qualität in seinem Leben hat. Menschen erkennen sofort, dass du anders geworden bist, wenn du wirklich gestorben bist. Durch die Taufe bist du mit Gott vermählt, Gott anvertraut und mit Gott verbunden. Du bist nicht mehr frei, ich kann alles machen, was ich will. Dass du sagst, nee, ich kann, aber das frommt mir nicht, das bessert mich nicht, das baut mich nicht auf. Und der Hauptzweck unseres Daseins ist, dass wir einfach Gott verherrlichen mit allem, was in uns ist. Äußerlich bleibst du vielleicht der Gleiche. Jesaja Kapitel 61, Vers 3. Da heißt es, die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen verglichen hier. Und er sagt, mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat. Und diese Bäume zeigen die Herrlichkeit des Herrn, was innen drin ist, was der Baum hat. Weißt du, der Baum, und dort werden die Gläubigen als Bäume bezeichnet. Prächtige Bäume, aber ein Baum hat Tiefgang, hat tiefe Wurzeln, zieht aus der Tiefe die Energie, so wie eine Palme hat, manchmal an manchen Stellen bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln und dort holt sie das Wasser. Und dann ist der Gerechte wie ein Palmenbaum, streckt sich aus, wird manchmal vom Sturm bewegt. Als jetzt dieser große Sturm auf den Bahamas war, habe ich Fernsehbilder gesehen, habe gesagt, die Bäume werden brechen. So wurden sie vom Sturm gebeugt und als der Sturm wieder vorbei war, richten sie sich wieder auf. Und so ist der Christ. Wir müssen Stürme aushalten. Und das zeigt sich, ob du ein echter Christ bist. Du wirst gebeugt, gedemütigt und dann stehst du wieder hoch und schüttelst dich ein bisschen und hast vielleicht ein paar Blätter verloren, ein paar Zweige verloren, aber du bist noch da. Lob und Dank. Wir sollen Gott verherrlichen. Als Christ lebst du anders. Als Christ lebst du anders, auch in den Stürmen, in den Schwierigkeiten. Und das ist der große Unterschied, warum ich Christ bin. Sonst, mein Leben ist genauso wie das Leben der Menschen in der Welt. Ich lebe nicht anders wie die Menschen in der Welt. Muss, ja, mein Leben leben. Aber ich habe eine Kraft, dass ich wieder aufstehe, wenn der Sturm vorbei ist. In Sprüche 23, Vers 20, da heißt es, geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßigen Fleischgenuss sich ergeben. Also nichts für Vegetarier jetzt. Verstehst du, dass ich für Vegetarier Reklame machen würde? Nein, nein, nein. Nein, wir sollen mäßig sein. Ergebt euch nicht dem Säufer und dem Schlemmer, denn die Leute verarmen und Schläfrigkeit bringt Lumpen. Und wer schläfrig ist und so weiter und nicht arbeitet, der verarmt. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, verherrlicht Gott an eurem Leib, dass wir nicht schlemmen, nicht reinsaufen, nicht übermäßigen Fleischgenuss haben. Du darfst schon Fleisch essen, aber, oder ein Würstchen oder was auch immer ist, aber übermäßigen Genuss, saufen und fressen. Wenn du eine Maschine, ein Auto, einen Laptop hast und so weiter, dann musst du das immer wieder gut behandeln und pflegen. Und je besser du pflegst, desto länger hält es. Und dein Körper ist auch so eine Maschine, von Gott geschenkt, von Gott gegeben. Du hast ja Gaben. Alle deine Organe sind Gaben. Überleg einmal, fang an vom großen Zeh oder vom kleinen Zeh bis oben zu der Haarspitze. Und du wirst merken, wie beschenkt du bist von Gott. Gott hat sogar die Haare gezählt. Kannst du es vorstellen? Gott hat unsere Haare auf unserem Haupt gezählt. Er weiß, das ist alles nummeriert. Und dein Körper soll Gott verherrlichen. So viele Menschen, liebe Schwestern, möchte ich euch nicht beleidigen, aber die pflegen ihre Haare stundenlang. Wenn sie so lang beten würden, bis sie die Haare pflegen, dann würde es ganz anders in den Familien aussehen. Aber die sind die ganze Zeit mit den Haaren beschäftigt, in aller Liebe. Wir sollen schön sein und wir sollen hübsch sein. Das ist Gottes Wille. Aber manche übertreiben es. 3 Stunden vorm Spiegel und dann föhnen und dann Spray. Erstmal eine ganze Spraydose verpusten. Und dann gegen den Umwelt demonstrieren oder Umweltverschmutzung demonstrieren, verstehst du, aber Sprühdosen da in die Luft blasen. In aller Liebe. Wie viel Zeit verbringen wir für die Seele? Wie viel Zeit verwenden wir für den Geist? Wie viel Seele Zeit verwenden wir für mein Inneres? Dein Körper ist mehr als das, was du siehst. Viele Kinder Gottes sind stark, weil sie mit Gott leben, aber viele sind schwach. Sie sollen stark sein. Und ein Problem bei den meisten Kindern Gottes ist, sie haben keine Selbstkontrolle. Und zwar in so vielen Dingen. Ich könnte aufzählen, aber die Zeit würde mir nicht reichen. In Römer 14, Vers 16 sagt Paulus, das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht im Verruf kommen. Denn das Reich Gottes geht nicht mit den Fragen um nach Essen und Trinken. Darum auch der Heilige Geist, er bewirkt Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise ehrt, durch Gerechtigkeit, Frieden und Freude und so weiter, an dem hat Gott Freude. Das ist so wichtig, dass Gott an uns Freude hat. Nicht nur der Mann oder die Frau, die Mutter oder der Vater. Gott muss an uns Freude haben, ihr Lieben. Ist das der Fall? Ja. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Wenn Gott an uns Freude hat, dann sind wir glaubwürdig. Es zerstört nicht das Werk Gottes wegen der Frage vom Essen und Trinken hier. Denn Gott hat alles gereinigt und alles geheiligt und nichts ist verwerflich, aber alles in Maßen, alles normal. Habe dir Freude am Herrn. Und das ist der herrliche Gott an deinem Körper, an dem, was du hast, an deine Kinder. Genieße deine Kinder als Mutter oder Vater. Freu dich, denn die wachsen so schnell raus. Die wachsen so schnell raus. Und wenn du Enkelchen hast, freu dich an deinen Enkelchen. Und wenn du Urenkelchen hast, freu dich genauso. Und sag Gott, ich danke dir. Wie schnell wachsen die Kerle doch groß, verstehst du? Danke Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Verstand gegeben hast und dass wir dir mit dem Fleisch, mit dem Körper dienen dürfen und damit umgehen können, und lehre uns, wie wir dich am besten verherrlichen können, dass, ja, dass du Freude an uns hast, Vater im Himmel. Dein Wille soll sich an unseren inneren und unserem äußeren Menschen offenbaren. Verherrliche dich in uns und durch uns und um uns, Herr. Das ist mein Gebet heute. Mach groß das, was so klein ist bei uns, was wir so vergessen, was wir gar nicht beachten. Herr, vergrößere das Innere bei uns. Und Herr, das Äußere, das soll kleiner werden. Wir sollen von den inwendigen Menschen tagtäglich zunehmen, tagtäglich erneuert werden. Erneuer dein Volk, deine Gemeinde. Und dass wir wieder Prioritäten setzen in unserem persönlichen Leben. Dein Reich zuerst. Und dann wird alles andere zufallen. Lob und Dank, Vater. Preis Gott. Segne meine Hörer und segne alles, was vor uns liegt, Herr, auch die Tage mit Bruder Hedgecock. Und ganz besonders denke ich jedes Mal jetzt an die Geschwister in Nepal. Herr, sei du mit ihnen und segne du sie und mach sie stark, dass sie auch preisen an ihrem Körper, wo sie auch immer sind. Amen.